Moin und herzlich willkommen zu Chaos im Slot. Das ist euer Floorball-Podcast. Und ja, es ist endlich wieder soweit. Ich mache das Ganze nicht mehr alleine. Wir sind in Episode 8. Das ist die zweite Episode nach unserem kleinen Rebranding, unserem Neustart. Und da ist der Martin dann auch wieder mit dabei. Moin.
Moin, Yannick.
Ja, schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Und ja, wir haben eine doch umfangreiche Episode für euch aufgenommen, würde ich sagen, aber sie hat auch einiges zu bieten, denn wir haben uns dem Thema Schiedsrichterei angenommen. Wie wird man ein guter Schiedsrichter? Wie kriegt man Leute wieder motiviert zum Pfeifen? Und es kann auch durchaus mal Spaß machen, dass man einen zu pfeifen hat und es ist eben nicht nur unbedingt eine lästige Pflicht. Und das alles haben wir besprochen mit keinem geringeren als Tim Galetzka, einer der angesehensten Schiedsrichter in Deutschland und das mit gerade einmal 21 Jahren. Von daher war er da auf jeden Fall der richtige Gesprächsgast. Und ja, womit haben wir uns sonst noch so befasst, diese Episode?
Ja, da wir ja ein Podcast sind, haben wir gedacht, stellen wir doch jeweils unsere Top 3 Podcasts vor. Und da ist von Sport bis Schauspiel alles dabei.
Ja, unsere drei Top 3 Podcasts gibt es dann eben auch noch hinten raus für euch. Unsere Empfehlung während der Corona-Zeit. Deswegen würde ich sagen, eine vollgepackte Episode. Viel Spaß damit. Hier kommt Chaos im Slot, Episode 8.
Can they set up one more? Zimmerman can't get purchase on it. There's 3 seconds left. 2 seconds left. I'm bored with the shot. He has it, has he? He has. I don't even think there was a second left. I can't believe it. Raymond Einbold has put it in.
So, alles bereit bei dir? Hast du dir auch was zu trinken geholt? Wenn ja, was?
Ja, ich habe ein schönes Glas Mangosaft vor mir stehen und auch meine Sportflasche gefüllt mit Wasser. Und du?
Sehr gut, ich habe mir eine Fritz Limo Orange geschnappt. Dann sind wir bestens vorbereitet und dann starten wir auch direkt rein, würde ich sagen, in diese neue Folge Chaos im Slot. Ja, wir starten erstmal mit den üblichen Hinweisen und zwar folgt uns auf Instagram zuallererst, denn da bekommt ihr alle News rund um diesen Podcast. Erfahrt also immer, wann eine neue Episode online ist und so weiter und so fort. Das lohnt sich also auf alle Fälle. Dann natürlich die Möglichkeit für euch, uns zu unterstützen. Das könnt ihr machen bei Patreon. patreon.com/chaosimslot. Ab 1 Euro pro Monat seid ihr da dabei und ja, könnt uns unterstützen. Als kleines Dankeschön bekommt ihr den Access zu Bonusfolgen, von denen wir bisher eine aufgenommen haben. Ab und zu wird da sicher nochmal eine kommen, wobei der Hauptfokus liegt hier eben auf diesem Podcast und der wird weiterhin für alle frei verfügbar sein. Ja, dann war es das auch eigentlich schon und wir können reinstarten so richtig in diese Episode. Und zwar haben wir zuallererst natürlich die News und da kommen wir zu einer Meldung, die der TV Schriesheim in den letzten Tagen veröffentlicht hat. Und zwar, dass Adrian Braune in die ehemalige Bundeshauptstadt wechselt, und zwar ist das Bonn.
Ja, tut dem etwas kleineren Kader von Schriesheim vielleicht nicht ganz so gut, den Bonnern umso mehr. Also definitiv was man nicht unbeachtet lassen sollte, zumindest aktuell.
Ja, ist auch interessant, dass zu diesem Zeitpunkt jetzt der Wechsel bekannt gegeben wird. Normalerweise ist es ja tatsächlich so, dass das dauert, bis irgendwelche Neuzugänge bei den Bundesligisten bekannt sind oder auch Abgänge. Also in der Regel wird da ja eher Richtung Saisonbeginn kommuniziert und nicht Richtung Saisonende, wie es jetzt gerade der Fall ist. Aber auf jeden Fall, ja, eine Schwächung für Schriesheim. Adrian Braune, ja, Eigengewächs des TVS und müssen wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Wobei man das diese Saison vielleicht des Öfteren gedacht hat beim TVS und dann haben sie einen doch wieder überrascht, weil da war mal ein Burmeister verletzt, dann war ein anderer Burmeister auch nicht dabei oder auch verletzt und irgendwie hat man gedacht, ja, das muss doch jetzt mal bergab gehen für die, aber nein, sie haben trotzdem noch gewonnen und haben echt eine stabile Saison gespielt und sind am Ende, gut, jetzt wurde die Saison abgebrochen, aber auf einem 4. Tabellenplatz gelandet, was ja eine absolut stabile Leistung ist.
Definitiv. Da kann man sehen, dass die Spieler der zweiten Reihe, die nicht ganz so bekannt sind, dann einfach mal vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung übernommen haben und das Ganze auf ihren Schultern getragen haben. Und das ist, da sieht man definitiv, dass Schriesheim dazu in der Lage ist.
Ja, dann haben wir als zweiten Punkt bei den News eine weniger erfreuliche Nachricht, die wir jetzt hier aber auf jeden Fall einmal nennen wollten, beziehungsweise kurz thematisieren. Und zwar Falun, das ist einmal der schwedische Meister bei den Herren, und Iksu, IKSU, wie auch immer, das ist der schwedische Meister bei den Damen. Ja, denen droht die Pleite. Das sind zwei schwedische Topclubs und um die steht es aktuell gar nicht so gut und das aufgrund der Corona-Krise. An dieser Stelle sei auf das Floorball-Mac verwiesen. Wer da weitere Hintergründe haben will und das sich intensiv mit beschäftigen will, der mag doch das Floorball-Mac abchecken. Die haben da einen interessanten Artikel zu veröffentlicht.
Genau, also da gibt es alle möglichen Hintergründe zu und da muss man nicht mehr weiter zu sagen, als dass man den Artikel lesen kann und dann ist man eigentlich auch auf einem sehr, sehr guten Wissensstand, was das angeht.
Vor allem auch in die Richtung, warum deutschen Vereinen dieses Schicksal wahrscheinlich eher nicht droht. Auch das Thema wird da beleuchtet und ja, dementsprechend lest euch den Artikel mal durch. Wahrscheinlich haben es viele sowieso schon gemacht. Auf Punkt 3 der News haben wir ja Matthias Hofbauer, Schweizer Legende, der hat seine Karriere beendet, jetzt auch schon vor ein paar Tagen der Fall gewesen. Aber ja, wir dachten, das ist auf jeden Fall so eine Floorball-Legende, eine Floorball-Ikone, dass das Ganze hier auf jeden Fall nochmal Erwähnung findet im Podcast.
Genau. Solltet euch der Name nicht sagen, was ja an sich schon eine kleine Frechheit ist, aber sollte euch der Name nicht sagen oder ihr könnt euch gerade dann zu nichts vorstellen, dann könnt ihr mal so zurückdenken so an Turniere, wo die Schweiz mitgespielt hat. Ja, da war denn Matthias Hofbauer auch eigentlich immer dabei in den letzten Jahrzehnten fast schon. Und das ist eigentlich immer der gewesen, der mit einer Sportbrille rumgelaufen ist. War also immer gut sichtbar auf dem Feld. Ja, immer sehr, sehr vorbildlich mit der Sportbrille. Auch gerade aktuell mit den, für die jüngeren Spieler, die jetzt dazu verpflichtet werden, Sportbrillen zu tragen. Matthias Hofbauer, der hat das freiwillig gemacht. Definitiv sinnvoll.
Ja, und ja, wer da noch ein kleines Video sich angucken möchte zu dieser Schweizer Legende, dem sei von Swiss Uni Hockey auf YouTube das kleine Rücktrittsvideo empfohlen, wo sich ja Swiss Uni Hockey quasi bei ihm nochmal bedankt. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert, auch wenn es nicht besonders lang ist.
Ja, Freunde der Statistik werden definitiv begeistert sein. Und Freunde von Matthias Hofbauer spielweise sicherlich auch irgendwie.
Ja, dann war es das auch schon mit den News und wir können überleiten zu unserem Thema der Episode. Denn Thema der Episode ist natürlich, wie wird man ein guter Schiedsrichter? Und dazu haben wir uns keinen geringeren eingeladen als einen der besten Bundesliga-Schiedsrichter und auch einen relativ angesehenen Schiedsrichter in Floorball Deutschland. Und das Ganze mit gerade einmal 21 Jahren. Tim Galetzka, von dem sprechen wir und mit dem haben wir uns länger unterhalten. Das Ganze bekommt ihr gleich zu hören. Vielleicht einmal vorneweg. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir mit dem Gespräch und dem Podcast hier das Ganze ein bisschen bei euch in die Richtung lenken, dass ihr Bock bekommt aufs Pfeifen, dass ihr Lust aufs Pfeifen bekommt und dass die Sicht auf Schiedsrichter vielleicht nochmal eine etwas andere ist, weil die allgemeine Wahrnehmung ist ja durchaus, der doofe Schiedsrichter hat schon wieder irgendwie was kaputt gepfiffen hier, das Spiel. Warum macht er das? Warum kann er nicht mal vernünftig pfeifen? Und ja, dass Pfeifen auch durchaus Spaß machen kann und nicht unbedingt nur eine dumme Pflicht ist, der man irgendwie nachkommen muss, damit der Spielbetrieb funktioniert, das versuchen wir dann auch mit Tim Galetzka zu beleuchten. Ja, dann würde ich sagen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen. Und ihr hört jetzt unser Gespräch mit Tim Galetzka. Viel Spaß. Moin Tim, wie geht's dir? Ich hoffe, du bist gesund. Schön, dass du da bist.
Moin Yannick. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut, ich bin gesund. In der aktuellen Corona-Krise ist das ja nicht ganz so einfach, überall gesund zu bleiben. Aber ich denke, ja, mir geht es soweit gut und vielen Dank nochmal für die Einladung.
Ja, das ist auf jeden Fall gut zu hören. Und ja, wir freuen uns auch sehr, dass das geklappt hat, dass wir dich hier haben und mal so ein bisschen schnacken können und sprechen über Schiedsrichter, über das Schiedsrichterwesen am Ende vielleicht auch noch ein bisschen. Aber ja, unser Hauptthema ist natürlich, wie wird man ein guter Schiedsrichter? Daran wollen wir uns so ein bisschen entlanghangeln. Und vielleicht erstmal, damit alle auch wissen, wer hier überhaupt so spricht, dass wir dich ein bisschen vorstellen. Ich glaube, für viele bist du auf jeden Fall ein bekanntes Gesicht mittlerweile in Flowball Deutschland, aber es wird sicherlich einige geben, die mit dem Namen Tim Galetzka vielleicht nicht ganz so viel anfangen können. Deswegen, ja, erzähl doch mal kurz, vielleicht irgendwie Alter, Verein und dann vor allem auch aufs Thema Schiedsrichter lenkend. Wie bist du eigentlich zum Schiedsrichter geworden?
Ja, gerne. Mein Name ist Tim Galetzka. Ich bin 21 Jahre alt und spiele Floorball beim USV Halle. Genau gesagt den Saalebibern, das ist vielleicht den einen oder anderen ein Begriff. Ist ja ein Verein, der in der zweiten Bundesliga Südost aktiv ist. Ja, das ist mein Verein. Und dort spiele ich jetzt auch schon Floorball seit gut 10 Jahren. Zur Schiedsrichterei gekommen bin ich relativ früh. Ich bin in der ersten U15-Saison, die ich mitgespielt habe, oder sogar in der zweiten, weil ich habe ziemlich spät erst angefangen in der Saison, habe ich mal eine Zeitstrafe gekriegt von einem Schiedsrichter in einem Jugendligaspiel und war mit der überhaupt nicht einverstanden gewesen. Und das hatte mich so sehr aufgeregt gehabt in dem Moment, dass ich gesagt habe, okay, bevor du dich jetzt ja weiter über Schiedsrichter aufregst, was ja wirklich, egal in welcher Sportart, nun mal so üblich ist, machst du es besser, du machst es jetzt einfach so, du gehst zur nächstmöglichen Saison, gehst du zum Schiedsrichterkurs, lässt dich als Schiedsrichter ausbilden und willst einfach ja, ein bisschen was erreichen, was andere Schiedsrichter vielleicht voranbringt und willst halt deine eigene Leistung deutlich besser machen, als ich sie in dem Spiel zumindest erlebt habe als Spieler.
Okay, das klingt ja an sich schon mal durchaus interessant und vor allem ist es eher, glaube ich, eine Motivation, mit der wenige Leute zum Schiedsrichterkurs gehen, denn ja, viele sind eben da, weil sie es müssen und die Vereine irgendwelche Kontingentschiedsrichter abstellen müssen.
Ja, das ist richtig. Viele Schiedsrichter oder allgemein auch in den Jugendligen werden ja viele zum Schiedsrichter ausgebildet, einfach nur damit es genügend Schiedsrichter im Verein gibt, die das ein oder andere Ligaspiel mal übernehmen können. Und ist verständlich, finde ich aber tatsächlich ein bisschen schade, weil ich gerne wissen möchte, woran es liegt, dass so wenig Leute sich bereit erklären zu sagen, okay, komm, ich stelle mich jetzt mal hier aufs Feld und versuche mal ein Spiel zu leiten, mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Denn ich denke, die Vergleiche zum Fußball, wie man dort teilweise auch bepöbelt wird, ich glaube, so ist unsere Community in Floorball Deutschland oder allgemein auch in den Landesverbänden in Deutschland ist einfach nicht so, dass man gerade davor Angst haben sollte oder Angst haben muss.
Ja, hoffen wir mal, dass wir da heute einen Beitrag zu leisten können und dem einen oder anderen vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Lust aufs Pfeifen bringen. Denn Schiedsrichter sein kann auch echt Spaß machen, ist zumindest auch meine Meinung und ich glaube, die teilen wir. Und ja, da gucken wir mal, dass wir vielleicht den einen oder anderen da in die Richtung gelenkt bekommen. Dann, ja, habe ich es, glaube ich, schon gesagt, du bist auch mittlerweile Bundesliga-Schiedsrichter und das hat sich ja auch so angehört, dass du ja relativ motiviert warst bei der ganzen Sache. War es dann schon recht früh auch dein Ziel, Bundesliga-Schiedsrichter zu werden?
Das Ziel, Bundesliga-Schiedsrichter zu werden, ist mir erst gekommen, als ich von damaligen Regel- und Schiedsrichterkommissionsleiter und Ansetzer Robert Börner mal angesprochen wurde, ob ich nicht mal Lust habe, bei verschiedenen Floorball-Deutschland-Veranstaltungen mit auszuhelfen. Da ging das los mit der Qualifikation der Herren Kleinfeld-Deutschen Meisterschaft damals. In Jessen war das gewesen, das ist in der Nähe von Wittenberg. Und unter anderem wurde ich da auch von Robert Börner so ein bisschen, ich sag mal, gecoacht und erstmal willkommen geheißen und auch so ein bisschen, naja, war so eine Art Mentor, wo man halt sagen kann, okay, er guckt ein bisschen drüber und gibt mir danach ein paar Tipps, so eine Art Beobachter. Noch keine offizielle Beobachtung, aber er hat halt schon meinen Namen mal gehört, dass ich in der Regionalliga und Verbandsliga, was ich damals ja schon pfeifen durfte mit 16, 17, doch einen relativ guten Job für einen 16-Jährigen gemacht habe, weil es gibt ja wirklich wenig Schiedsrichter, die doch schon in den jungen Alter sich vor einen Erwachsenen hinstellen und sagen, wo es lang geht.
Eine Zwischenfrage von mir. Du sagst, du hast mit 15 angefangen und hast dann mit 16 ja, den, ja während Kleinfeld schon gepfiffen. Also hast du direkt das quasi hingekriegt mit Selbstvertrauen, halt auch quasi die Pfeife in den Mund zu nehmen und aktiv halt zu pfeifen. Ich weiß noch, dass ich in den ersten Spielen so gut wie gar nichts gepfiffen habe, auch wenn ich es dann teilweise schon erkennen konnte.
Das verstehe ich. Ich denke mal, meine große Hilfe dabei war, dass ich mein allererstes Spiel mit einem langjährigen Bundesliga-Schiedsrichter gepfiffen habe. Der Name war David Lachnit, das wird vielleicht den einen oder anderen noch ein Begriff sein in Floorball-Deutschland. Das ist ein Schiedsrichter gewesen, von dem ich mir sehr, sehr viel abgeschaut habe und von dem ich auch sehr, sehr begeistert gewesen ist, wie er ein Spiel leitet, mit was für einer Souveränität. Er hat halt auch gleich vor dem allerersten Spiel, hat er mir gesagt, pass auf Tim, du brauchst überhaupt keine Angst haben. Wenn du was siehst, trau dich zu pfeifen. Es reißt dir keiner den Kopf ab, wenn du mal was falsch entscheidest, denn wichtig ist erstmal, dass du überhaupt das Selbstvertrauen hast, überhaupt mal zu pfeifen. Und das meinte auch zu mir, ich soll Bauch rein, Brust raus, wie man so schön sagt, und soll einfach mein Mann stehen. Und ja, im ersten Spiel hat das ganz gut geklappt und so hat sich das dann halt immer weiter aufgebaut. Also ich denke, dass es einfach auch dadurch kommt, dieses Selbstvertrauen, desto mehr Spiele man leitet oder desto mehr Spiele man pfeift, sei es anfangs in den Jugendligen und dann Regionalliga, Verbandsliga und später eventuell Bundesliga, desto mehr Spiele man leitet und desto mehr Feedback man sich auch einsammelt, desto souveräner wird man. Und gerade wenn man, wie gesagt, einen langjährigen Bundesliga-Schiedsrichter als ersten Partner hat, der einen so ein bisschen mitcoacht und ein bisschen Hinweise mitgibt, ich denke, das macht das Ganze viel, viel entspannter, denn er hat ja auch nochmal so einen Blick auf dich im Spiel und kann dann im Notfall auch für dich noch eine Entscheidung mit übernehmen.
Ja, klingt auf jeden Fall alles vernünftig. Und ich glaube, das sind auch schon mal Tipps, die ja rausgehen an alle, die anfangen mit Pfeifen oder anfangen wollen oder vielleicht noch unerfahren sind. Traut euch zu pfeifen. Es gibt nichts Schlimmeres als Schiedsrichter, die auf dem Feld stehen, weil sie da stehen müssen und quasi nur Statisten sind und nur Tor und Auspfeifen. So, das mag vielleicht in der U11-Liga noch irgendwie gehen, aber selbst da ist es auch nicht schön. Und das lernen die Kids, dass sie irgendwie mit den Schiedsrichtern machen können, was sie wollen. Und das ist auf jeden Fall nicht das Ziel. Deswegen als erste Botschaft, und wir haben nachher sicher noch ein paar mehr Tipps, geht auf jeden Fall schon mal raus. Traut euch zu pfeifen. Es reißt euch keiner den Kopf ab, wenn es irgendwie eine Fehlentscheidung ist. Man kann über alles reden am Ende des Tages. Und es gibt nichts Schlimmeres als Schiedsrichter, die gar nicht pfeifen. Deswegen traut euch zu pfeifen. Das ist eine ganz wichtige Sache.
Genau, denn ihr bekommt immer wieder Feedback. Ihr müsst teilweise auch zu den Spielern oder zu den Betreuern gehen oder auch mal zu einem anderen Schiedsrichter, der vielleicht schon das ein oder andere Spiel mehr auf dem Rücken trägt. Und einfach mal nachfragen, was er denn für Tipps für dich hätte. Sei es lauter reinpfeifen, gerade am Anfang traut man sich ja noch nicht so richtig in die Pfeife reinzupfeifen. Sich einfach ein bisschen Tipps holen, ein bisschen Feedback, denn das macht euch stärker. Das macht euch definitiv stärker, kopfmäßig. Und ja, das merkt man dann auch direkt im nächsten Spiel.
Ja, bevor wir noch weitermachen mit jede Menge anderer Tipps, würde ich sagen, kommen wir nochmal kurz zurück zu dir. Hast du denn, ich sag mal, du bist jetzt ein gestandener Bundesliga-Schiedsrichter, auf jeden Fall auch einer, der, ich glaube, recht hohes Ansehen genießt bei allen möglichen Teams. Und hast du persönliche Ziele, vielleicht noch irgendwann international zu pfeifen oder so?
Ja, tatsächlich. Also ich habe das Ziel, irgendwann mich für diese IFF Development Group zu bewerben mit meinem Schiedsrichterpartner. Das bedarf aber noch, ich sag mindestens mal noch 2-3 Saisons, ehe ich diesen Schritt wagen möchte. Denn ja, wie du schon sagst, ich bin ein relativ junger Schiedsrichter und ich denke, ich habe noch nicht so das persönliche Selbstvertrauen, dass ich sagen könnte, okay, ich pfeife jetzt hier internationale Spiele auf Top-Niveau, was ja zum Beispiel auch diese Turniere sind, zu denen dann die IFF einladen würde, wo sie dann die Schiedsrichter sichten und dann weiter entscheiden, wie mit denen verfahren wird. Aber ja, tatsächlich, mein Ziel ist, irgendwann internationaler Schiedsrichter zu werden und ja.
Hast du mal mit Gedanken gespielt, ins Ausland zu gehen und im Ausland irgendwie zu pfeifen? Ich hatte jetzt vor kurzem ein Gespräch, ich weiß nicht, ob dir der Name Michael Schwarzwälder was sagt. Der hat auch ja sehr viel gepfiffen. Mit dem hatte ich ein längeres Gespräch. Der hat ja auch zum Beispiel vor allem halt in der Schweiz gepfiffen, weil er eben aus Konstanz kommt und hat da bis zur NLB hochgepfiffen und meinte zu mir zum Beispiel, dass man ja, dass die ganzen Verbände eigentlich immer Bock haben auf irgendwelche ja, Vorbereitungsturniere oder so. Und da sind sie immer offen für Schiedsrichteraustausch und teilweise auch in der Saison. Also da Schiedsrichter von außen aufzunehmen, da sind sie gerne dabei. Und er meinte, sag mir Bescheid, dann, wenn du einen Schiedsrichterpartner hast, dann kriegen wir das organisiert, dass du mal hier irgendwie ein Turnier pfeifst oder so. Hast du da mal dran gedacht, irgendwie sowas zu machen?
Tatsächlich habe ich wirklich drüber schon nachgedacht. Durch die Arbeit in der Regel- und Schiedsrichterkommission haben wir auch ziemlich viele Kontakte jetzt knüpfen können in Richtung Schweiz und Tschechien, wo wir auch schon über das Thema Austausch von Schiedsrichtern nachgedacht haben, dass vielleicht der ein oder andere Schiedsrichter aus der Schweiz oder aus Tschechien mal zu uns kommt und ein Spiel pfeift. Und genauso umgekehrt, dass wir mal unsere, ich sag mal, höherklassigeren Schiedsrichter dort rüberschicken, dass die dort mal ein Spiel pfeifen, mal ein bisschen andere Luft schnuppern und ja, da mal ein bisschen anderes Feedback bekommen, denn ich denke, die körperliche Härte und die Schnelligkeit ist in der Schweiz und in Tschechien oder auch in anderen Ländern, Finnland und allgemein in den skandinavischen Ländern noch deutlich schneller und höher. Und wir stehen da in Kontakt und ich denke, vielleicht, ja, aktuell ist ja die Krise doch noch ein bisschen am Rütteln. Vielleicht schaffen wir das in dieser Saison oder vielleicht auch in der kommenden Saison, dass wir da mal das ein oder andere Testspiel oder Turnier als deutsche Schiedsrichter auch mal leiten können.
Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Würde der ganzen Entwicklung von Schiedsrichtern in Deutschland sicher gut tun. Gucken wir mal, was da auf uns zukommt. Ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick auf die ganze Geschichte. Wie wird man ein guter Schiedsrichter? Beziehungsweise dafür müsste man erstmal klären, was ist überhaupt ein guter Schiedsrichter? Was macht einen guten Schiedsrichter aus? Hast du da irgendwie so ein, zwei Kernpunkte, die du nennen würdest, die dir sehr wichtig sind bei einem Schiedsrichter?
Also mir persönlich an dem Schiedsrichter ist sehr wichtig, dass er ein offenes Ohr für jeden Spieler hat, solange es natürlich in einem ruhigen Rahmen ist. Das setze ich ja auch als Schiedsrichter immer voraus. Wie gesagt, einmal, dass er ein offenes Ohr hat für den Spieler, wenn er irgendwelche Probleme hat im Spiel jetzt. Das ist für mich wichtig und ich denke, das macht auch einen guten Schiedsrichter aus, wenn er da den Spieler nicht einfach wegschickt, so nach dem Motto, ey, du hast nicht mit mir zu reden. Das macht für mich einen guten Schiedsrichter aus und was für mich auch einen guten Schiedsrichter ausmacht, das ist dass ein Schiedsrichter oder allgemein ein guter Schiedsrichter eigentlich ein sehr guter Psychologe sein muss. Er muss mitkriegen am Rande schon, okay, wie kommt der Spieler jetzt schon auf mich zu, was erwartet mich jetzt gleich, wenn er mit mir spricht und da schon von vornherein, ich sag mal, ein bisschen entgegenkommen und sagen, fahr dich erst runter und dann reden wir. Das macht für mich einen guten Schiedsrichter aus, einen psychologischen Tick und die Kommunikation einfach.
Ja, da würde ich mich eigentlich anschließen. Wichtig ist natürlich auch gerade in Richtung Kommunikation, wie man dann eben nach außen auftritt, so wie man auf die Spieler wirkt. Und da haben wir ja vorhin auch schon gesagt, es ist okay, wenn man eine Fehlentscheidung macht oder so, aber es ist halt eben wichtig, dass man sich erstmal traut zu pfeifen und am Ende kann man mit allen Leuten drüber reden und ja, man sollte dann einfach sicher und bewusst auftreten auf dem Feld und im Zweifel kann man auch mal einen Fehler zugeben, das ist gar kein Problem, da werden alle eigentlich dann euch sagen, ja, okay, scheiße gelaufen in dem Moment, aber ist okay, so, und das ist halt eine Sache, wenn man auch selber als Schiedsrichter mal einen Fehler zugeben kann, das wird dann eben auch von den Teams anerkannt und auch von den Spielern anerkannt, so, und es ist eben nicht so, dass alle dann, ja, dich hassen und ja, man die Kontrolle über das Spiel verliert, was einige vielleicht denken.
Genau.
Was mir dazu auch noch auffällt, ist, dass viele Schiedsrichter, auch wenn sie an sich eine richtige Entscheidung, fällen, die dann trotzdem strittig ist, dass sie da sehr, sehr verunsichert sind und es nicht vernünftig verkauft kriegen, ihre Entscheidung. Und wenn ein Schiedsrichter seine Entscheidung, auch wenn sollte sie falsch sein, richtig gut verkauft, dann akzeptieren das eigentlich fast immer der Großteil der Spieler, also gerade in den höheren Ligen. Das sind so meine Beobachtungen, zumindest aus den letzten Jahren. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tim, aber das habe ich eigentlich ganz gut so beobachten können.
Tatsächlich glaube ich, dass es deutlich einfacher ist, für die Schiedsrichter eine Entscheidung zu verkaufen, in denen sie einfach ein bisschen Körperspannung haben. Viele sieht man ja immer dastehen, die haben das Trikot aus der Hose. Das hatte ich am Anfang auch, bis ich dann mal den Tipp bekommen habe von einem Fußballschiedsrichter, der bei einem Spiel dabei gewesen ist, der auch höherklassig pfeift, dritte Liga, also dritte Fußballliga, wohlgemerkt, in Deutschland, hat mir den Tipp gegeben, das ist ein kleiner psychologischer Trick, wohlgemerkt, wenn das Trikot in der Hose ist beim Schiedsrichter, hat das gegenüber der Spieler schon eine ganz anderes Standing. Und das fängt mit solchen Sachen zum Beispiel an. Das geht weiter darüber, wie zeige ich einen Einschlag, Freischlag, sonst was an. Wenn man da einfach ein bisschen Körperspannung zeigt und sagt, pass auf, in die Richtung geht's weiter. Und gerne kann man dabei auch mal ein bisschen grinsen oder denjenigen mal angrinsen, wenn er sagt, nee, es war andersrum. Dann grinst du denjenigen an und sagst, nee, ich habe es genau gesehen, so geht's weiter. Und wenn sie das merken, dass der Schiedsrichter Körperspannung hat, dass er sich sicher ist in seiner Entscheidung, dann akzeptieren die das auch wenn die Entscheidung vielleicht falsch ist.
Ja, und vor allem, du hast es auch gerade noch angesprochen mit zum Grinsen, man signalisiert ja auch, dass im Zweifel der Schiedsrichter gerade ein bisschen Spaß an der Sache hat und da nicht auf dem Feld steht, weil er ja unbedingt auf dem Feld stehen muss und jetzt irgendwer dieses blöde Spiel pfeifen muss. Und was Besseres kann es für den Spieler ja eigentlich nicht geben oder für die Spieler. Wenn da ein Schiedsrichter auf dem Spielfeld steht, der Spaß am Pfeifen hat und der da Lust auf die ganze Geschichte hat. Wenn da jetzt einer auf dem Feld steht, der keinen Bock hat und jetzt irgendwie dieses Spiel rumkriegen will, dann merken das die Spieler auch auf jeden Fall. Und ja, dementsprechend werden sie versuchen, das auszunutzen. Das ist eine allgemeine Stimmung, die man eigentlich nicht auf dem Feld haben will. Und wenn der Schiedsrichter einfach signalisiert, er hat Lust auf die Geschichte, dann ist das auch gleich ein ganz anderer Umgang mit den Spielern. Ja, dann würde ich sagen, haben wir ja schon mal so ein paar Tipps rausgehauen jetzt. Aber vielleicht haben wir ja noch ein, zwei mehr. Zum Beispiel eine Sache, wo mich jetzt interessieren würde, wie du dazu stehst, ist, ich hatte vorhin schon mal gesagt, ich hatte mit Michael Schwarzwälder gesprochen, der auch relativ hoch in der Schweiz, also zweite Liga NLB, gepfiffen hat. Und für ihn ist zum Beispiel ein No-Go, wenn Trainer und Coaches, also er ist auch, wie gesagt, haben wir ja schon gesagt, ne, Kommunikation ist wichtig, er ist bereit, mit jedem zu reden und über alles Mögliche. Aber er sagt, er will keine Gesten haben, keine Handbewegung und sowas findet er nicht gut. Und wenn dann da ein Coach sich an die Seitenlinie stellt, die Arme hebt und so protestiert, obwohl er gar nicht viel sagt dabei, das findet er nicht gut und da ist er dann eher bei 2 Minuten, als wenn irgendwer mal, ja, vielleicht auch lauter mit ihm redet, weil seine Argumentation ist halt, die Zuschauer hören nicht, was Schiedsrichter und Trainer in dem Moment besprechen, aber die Zuschauer sehen halt den Trainer, der da so mit ausgebreiteten Armen steht und sagt, was war das hier? Und dementsprechend, ja, heizt sich somit die Stimmung vielleicht noch mehr auf. Ja, er sagt dann immer, komm gerne zu mir, ich komme gerne zu dir, wir können reden, aber lass die Gesten sein.
Ja, ich glaube, das Thema mit den Gesten, das kommt auf den Schiedsrichter an. Also der eine oder andere empfindet dieses Gestikulieren dann doch eher als störend und würde dann da schneller zu den 2 Minuten greifen als ich persönlich. Ich bin da eher derjenige, der das erstmal ignoriert. Ich krieg's zwar mit, aber ich ignoriere es erstmal in dem Moment und lasse dann vielleicht 1-2 Minuten extra, also ich lasse es extra ein bisschen länger sozusagen, schaue ich da erstmal weg und lasse ihn erstmal wieder runterfahren. Wenn er sich gar nicht mehr an die Situation erinnert, dann gehe ich meistens hin und sage, was hast du denn gehabt? Fahr dich runter. Wenn du was hast, ruf mich ran, dann komme ich bei Gelegenheit, aber beruhig dich. Und meistens wissen sie dann gar nicht mehr, okay, ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum ich jetzt ja eigentlich so wild gestikuliert habe. Ja, passt schon, alles gut. Und wenn dann wirklich noch irgendwas sein sollte, was ein Gespräch oder ein längeres Gespräch vielleicht nötig macht, dann sprechen wir, also sag ich meistens zu den Trainern oder zu den Spielern, pass auf, in der Drittelpause quatschen wir im Kabinengang und dann können wir in Ruhe drüber reden. Und dieses Stilmittel in den Kabinengang, das Gespräch zu verlegen, das ist doch sehr hilfreich, denn das macht das Spiel erstmal wieder ruhiger. Der Spieler oder der Trainer weiß, okay, wir reden gleich, er hat mich auf dem Schirm, er hat ein offenes Ohr gleich für mich und dann beruhigt sich das Ganze im Regelfall wieder. Wenn sich das dann natürlich nicht beruhigt und du hast ihn dann ermahnt und gesagt, pass auf, ich habe dir gesagt, wir reden gleich im Kabinengang, beruhig dich jetzt, ansonsten kriegst du dafür 2 Minuten. Das ist meine persönliche Meinung, so reagiere ich da.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine sinnvolle Möglichkeit, damit umzugehen. Ich persönlich bin da auch auf deiner Seite und handhabe das auch eher so. Aber ja, auch da gibt es vielleicht kein richtig und kein falsch und das hast du eben schon so ein bisschen angedeutet. Vielleicht das als Tipp, findet da euer eigenes Mittel, probiert vielleicht mal aus, das ja ein bisschen zu ignorieren, beziehungsweise ein bisschen erstmal laufen zu lassen. Probiert vielleicht auch mal aus, das Ganze ja zu unterbinden und denen zu sagen, mit Gesten habe ich es nicht so gerne und ja, es kommt natürlich auch darauf an, daneben, wie viele Zuschauer da gerade bei so einem Spiel dabei sind. Aber ja, findet eure Linie und dann können eigentlich alle mit eurer Linie gut leben, würde ich sagen.
Da wollte ich auch noch quasi fragen, wie du das denn bei Spielern siehst. Aber wenn du da noch was zum Coach quasi hast, dann auch gerne noch was dazu.
Deine Frage zu den Spielern, ja, wie ich das mit den Spielern handhabe?
Ja, genau. Also ich habe oft genug Spiele gesehen, auch im U17-Bereich, wo ein Schiedsrichter gepfiffen hat, vollkommen zurecht. Und dann drehen sich drei Spieler um, machen das große V nach oben und gehen so auf den Schiedsrichter zu.
Ja, die Situation kenne ich durchaus. Da ist mir ein Spieler aus Bremen, also von Eichhorn, sehr, sehr im Gedächtnis geblieben. Mit denen hatte ich das auch wirklich in jedem Spiel, aber ich glaube, das war zum Ende hin eher so eine Flachs-Provokation von ihm, einfach nur, weil er mit mir reden wollte. Dass es dieses typische V der Spieler gab, nach einer Entscheidung gegen sie und dann sich doch etwas lauter darüber aufgeregt wurde. Gerade wenn das Spiel in dem Moment sowieso unterbrochen ist, dann mache ich es, also ist meine persönliche Meinung, ich mache einen Dreifachpfiff, zeige deutlich an, dass das Spiel jetzt wirklich komplett unterbrochen ist und dann pfeife ich mir den Spieler ran. Wichtig ist dabei allerdings, dass du nicht auf den Spieler zugehst, sondern der Spieler zu dir. Die letzten Meter kannst du denen noch entgegengehen, aber erstmal bis zu dir ran hat er zu kommen. Und dann sagst du ihnen und zeigst es auch deutlich an, sodass es auch jeder mitkriegt, dass so nicht mit dir umgegangen wird. Und diese Wirkung nach außen, okay, er holt jetzt den Spieler ran, er hat ihm jetzt was zu sagen, er sagt ihm jetzt auch noch, dass er ruhig sein soll und das sollen alle mitkriegen. Durch diese Bewegung des typischen Schiedsrichters, wie nach dem Motto, kein Tor. Das zeigt nach außen hin deutlich mehr, als wenn man den Spieler sofort mit 2 Minuten bestraft.
Ja, ich glaube, das hat Martins Frage ausreichend beantwortet. Thema Stellungsspiel, haben wir da irgendwelche oder hast du da irgendwelche Tipps, die du geben kannst?
Durch das Gespräch mit einigen schwedischen Schiedsrichtern und finnischen Schiedsrichtern ist mir aufgefallen, dass das Stellungsspiel in Deutschland, ich sag mal, sehr, sehr anstrengend ist. Wir verschieben ja relativ viel quer sozusagen, hinterm Tor verschieben wir ja relativ viel. Das ist etwas, was ich mitgekriegt habe, was in Schweden und in Finnland eher weniger genutzt wird, dieses Verschieben hinterm Tor, sondern die bleiben meistens drüben auf der Seite stehen und verschieben sozusagen nur die Spielfeldlängsbande entlang. Also sprich, sie gehen mit dem Spiel mit oder ziehen sich halt zurück. Und meine persönliche Meinung, weil ich es halt nun mal auch so gewohnt bin und mir auch so beigebracht wurde, das Spiel zwischen den beiden Schiedsrichtern zu halten. Und wenn ich jetzt der Torschiedsrichter bin und die Situation verlagert sich in die Ecke, bin ich der Meinung, ich gehe bis auf 2-3 Meter ran, einfach um auch proaktiv kommentieren zu können, dass du die Szene im Blick hast, dass die Spieler sauber bleiben sollen. Und in der Zeit verschiebt der Feldschiedsrichter einfach auf die andere Seite sozusagen, dass immer im 45 Gradwinkel das Spiel komplett im Blick ist. Das ist meine persönliche und auch so handhabe ich das mit meinen Partnern, mit denen ich pfeife. Das ist meine persönliche Meinung, wie wir es handhaben sollten. Das, wie gesagt, wie es in Schweden und in Finnland gehandhabt wird, habe ich ein Spiel lang ausprobiert, aber da war mir das Risiko zu groß, dass ich Szenen nicht sehe, die beispielsweise in Halten am Stock sind. Und das sehe ich einfach von der anderen Seite nicht. Und deswegen gebe ich jedem den Tipp, geht rüber mit in die Ecken. Ja, das ist ein bisschen anstrengend, dann irgendwann nach 45, 50 Minuten Spielzeit ist es anstrengend, dann immer mit in die Ecken zu gehen und auf 2-3 Meter ran zu sein. Aber es lohnt sich definitiv. Ihr seid sicherer in eurer Entscheidung. Und vor allen Dingen, ihr steht direkt daneben und könnt kommentieren.
Ja, also ich muss für mich persönlich sagen, ich handhabe das auch so wie du als Schiedsrichter. Vielleicht hier noch kurz ergänzend ein wichtiger Tipp an, wahrscheinlich geht er eher raus an alle Anfänger. Speziell in Deutschland ist das eigentlich so ein Phänomen, dass alle eher dazu tendieren, relativ weit außen an der Bande zu stehen. Und da kann man eigentlich nur sagen, traut euch wirklich auch relativ weit innen im Feld zu stehen. Also ihr müsst nicht außen an der Längsbande stehen, um dann im Notfall darüber zu hüpfen, sondern eigentlich will man ja auch nur hinterm Tor an der hinteren Bande sozusagen das Spielfeld verlassen und nicht nach außen weg. Deswegen traut euch ruhig ins Feld zu gehen und dann seht zu, dass ihr rechtzeitig zurückkommt und im Notfall könnt ihr dann eben hinten hinter die Bande gehen.
Genau, für alle Anfänger kann ich auch nur den Tipp geben, nehmt euch ungefähr die Torraumlinie, also es gibt da einmal den Torraum und den Schutzraum, nehmt euch ungefähr die Torraum-Seitenlinie und von da an ungefähr 1,5 bis 2 Meter nach Banden außen. da ungefähr in den Raum geht ihr hoch und runter, also sprich Richtung Spielfeldmitte beziehungsweise hinter das Tor wieder in dem Raum, dann habt ihr das Risiko einfach nicht, dass ihr vielleicht dem Spieler oder dem Ball im Weg steht, denn relativ häufig wird das Spiel ja über außen in die Ecken verlagert. Und wenn ihr dann außen an der Bande steht, müsst ihr dann entweder über die Außenbande raus, was nicht schön aussieht und zumal ihr dann auch den unkomfortabelsten Weg zurück habt. Und ihr steht halt einfach eventuell den Spielern oder dem Ball nicht im Weg, wenn ihr dann zurücklaufen müsst. Einfach um das Spiel wieder zwischen euch zu haben.
Ja, ich glaube, wir fassen mal zusammen. Also gerade Tipps für Anfänger haben wir auf jeden Fall. Traut euch. Ich glaube, das steht an allererster Stelle. Traut euch zu pfeifen und dann auch selbstbewusst und souverän aufzutreten und eure Entscheidung so zu verkaufen. Wenn man eine Fehlentscheidung trifft, dann ist das nicht schlimm, dann kann man am Ende drüber reden, aber es ist eben wichtig, dass ihr pfeift und ja, dann als zweiten Punkt, Stellungsspiel, traut euch da auch ruhig den Schritt ins Feld zu machen, Tim hat es gerade noch wunderbar erklärt, wo man sich da ungefähr positionieren sollte und ja, dann ist meine Frage an dich, hast du noch irgendwelche Ergänzungen, die du noch loswerden willst zu dem Thema?
Ja, gerade für die Anfänger, ich bitte euch echt, holt euch das Feedback von den Betreuern, Trainern, erfahrenen Schiedsrichtern, holt euch das Feedback. Und versucht einfach immer, dass das Spiel zwischen euch ist, dass ihr sozusagen nicht mitten im Spielfeld oder mitten im Spielgeschehen rumsteht, sondern versucht, dass das Spiel zwischen euch ist und traut euch zu pfeifen und holt euch am Ende des Spiels Feedback. Denn nur so werdet ihr besser und nur so werdet ihr souveräner.
Potenziell lasst euch von einem erfahrenen Schiedsrichter auch vielleicht auch ein Taktikboard nochmal aufmalen, wo ihr denn langlaufen solltet und wo ihr tatsächlich langlauft. Also das hat mir gerade am Anfang sehr, sehr viel gebracht.
Gut, dann würde ich sagen, können wir den Block abschließen und kommen dann nochmal zu deiner Aufgabe bei der RSK, bei der Regel- und Schiedsrichterkommission. Da haben wir schon erwähnt, bist du auch drin und bist da meines Wissens hauptsächlich auch für die Ansetzung zuständig. Wie ist es eigentlich überhaupt erstmal dazu gekommen, dass du in die RSK gekommen bist? Denn du bist jetzt 21 Jahre, hast du gesagt, und bist ja auch schon einige Zeit dabei.
Genau, also ich bin jetzt seit 3 Jahren bin ich in der Regel- und Schiedsrichterkommission dabei. Dazu gekommen bin ich, die alte Regel- und Schiedsrichterkommission hat sich aufgelöst, beziehungsweise die alten ehrenamtlichen Mitarbeiter haben gesagt, wir machen es nicht mehr, wir wollen nicht mehr, wir wollen mehr uns auf unsere Schiedsrichterei oder auf unser Privatleben konzentrieren. Und da hieß es dann halt, okay, wir suchen neue Leute, die die Stellen übernehmen würden. Und gab es verschiedene Stellen, die da frei geworden sind und die wurden ausgeschrieben von Flowball Deutschland. Und daraufhin habe ich mich auf das Thema Ansetzung beworben, weil ich mich dafür interessiert habe. Ja, gerade mal mitzubekommen, wie viele Schiedsrichter gibt es in Deutschland, welche Schiedsrichter haben wir, was für ein Level haben die. Gerade auch das Thema Kontakte knüpfen in Gesamtdeutschland ist dadurch relativ einfach geworden. Durch die Position in der RSK mit den Schiedsrichtern ja dann auch zu sprechen und Feedback zu holen, mit den Teams zu sprechen, dort Feedback zu holen. Ja, einfach dieses Verknüpfen von Kontakten und die Möglichkeiten, die sich dadurch natürlich auch ergeben. Sprich, Ansetzung zu machen, Schiedsrichter zu fördern, Schiedsrichter mit Beobachtern weiter zu fördern oder gerade auch die Neulinge, die in die Bundesliga aufsteigen, mit Beobachtern nach Möglichkeit auch zu fördern, was aktuell leider nicht immer so häufig möglich ist. Und ich denke, das wird vielen Schiedsrichtern auch sauer aufgestoßen sein, die sich eventuell mehr Spiele erhofft haben, dass da nicht so viel bei rumgekommen ist, einfach weil die Kapazitäten noch nicht so da sind, dass wir so ein großes Beobachtersystem haben, um gerade junge, neue Schiedsrichter nicht vielleicht in ihren ersten Spielen zu verprellen. Ja, also es macht ja einfach mega Spaß, die Kommunikation zu den Schiedsrichtern und zu dem Verein zu suchen und auch Spiele natürlich zu besetzen.
Ja, das klingt so, dass du da voll mit Leidenschaft dabei bist und an dieser Stelle dann auch nochmal von meiner Seite auf jeden Fall höchsten Respekt, weil ich meine, du bist mit damals 18, haben wir vorhin gesagt, in die RSK gekommen und hast dich der Sache angenommen. Ich glaube, ja, der normale 18-Jährige, auch wenn er Floorball spielt und vielleicht auch Schiedsrichter ist, würde das eher nicht machen, sondern es ist eben auch ehrenamtliche Arbeit und da mit 18 reinzugehen und dann eben auch so ein Thema wie Ansetzung zu machen, wo man dann ja auch Leuten Spiele zuteilt, die teilweise ja auch viel Schiedsrichtererfahrung haben und deutlich älter sind, verdient auf jeden Fall meinen Respekt und war sicher am Anfang auch vielleicht mit einigen Nicht ganz so einfach, oder?
Nee, also tatsächlich, es war wirklich nicht ganz so einfach, mit gestandenen Größen umzugehen. Da man ja doch, also da diejenigen ja doch schon mit der alten RSK-Leute Leute kannten oder mit Leuten kommuniziert haben, die sie schon jahrelang kannten und dementsprechend auch den einen oder anderen Obolus hatten. Und dann kommt eine neue RSK und sagt, pass auf, hier bei uns gibt es keine Obolus, sondern jeder wird erstmal gleich behandelt. Und war am Anfang ein bisschen, ich sag mal, vielleicht ein bisschen unschön gewesen, aber ich denke, wir haben jetzt mittlerweile durch die 3 Jahre Arbeit haben wir so Souveränität langsam reinbekommen in das Thema Ansetzung und Schiedsrichterbehandlung, dass wir uns doch sagen können, okay, die 3 Jahre, man merkt sie uns an, dass wir jetzt langsam reifer geworden sind, auch unsere persönliche Entwicklung ist deutlich vorangegangen, was natürlich auch durch die Ansetzung kam. Das kann man nicht verleugnen, das ist nun mal so. Viele Spiele wurden damals, standen kurz vor der Absage und dann hat ein Großteil der Schiedsrichter der RSK dann gesagt, okay, wir sind zwar nicht angesetzt gewesen für irgendein Spiel, aber wir übernehmen jetzt das Spiel und ich denke, das wird auch das gewesen sein, was uns dann auch viel weitergebracht hat. Und was auch dann bei vielen Schiedsrichtern und bei vielen Vereinen auch dann angekommen ist, dass die gesagt haben, okay, die Jungs bemühen sich und die Jungs haben auch ein offenes Ohr und nehmen auch Feedback an und versuchen das dann auch umzusetzen. Und ja, ich denke einfach, so langsam hat sich alles langsam eingeschleift und kann jetzt langsam nur noch besser werden. Also wir haben jetzt ein gewisses Grundstanding und arbeiten das jetzt weiter aus.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr vernünftig. Ich muss auch aus persönlicher Erfahrung kann ich eigentlich nur berichten, dass ich nie Probleme hatte mit der RSK von Flora Deutschland. Also die Zusammenarbeit läuft da ich auch selber Bundesliga-Schiedsrichter bin, würde ich sagen, sehr gut und ihr macht da einen guten Job.
Genau, und ich denke auch, gerade das Thema Kommunikation, also wir versuchen ja relativ viel schon zu kommunizieren und gerade wie du schon sagst, wir machen das Ganze ehrenamtlich, das muss man leider deutlich vielen immer noch mal sagen, dass das Ganze auf einer ehrenamtlichen Basis läuft, neben unserer beruflichen Tätigkeit, neben unserer Arbeit als Schiedsrichter, neben unserer spielerischen Tätigkeit oder vielleicht noch Tätigkeiten im Verein selbst, wickeln wir das gesamte Management der RSK ab und halt die Aufgaben der RSK. Und gerade deswegen, seid uns nicht böse, wenn das hier einige Schiedsrichter hören, wenn wir auf eine Mail nicht reagieren oder wenn wir eine Ansetzung nicht so machen, wie ihr es euch vielleicht vorgestellt habt oder ihr einen Einsatz weniger bekommt oder mehrere Einsätze weniger. Ruft uns einfach an, unsere E-Mails, unsere Telefonnummer ist unter jeder E-Mail und dann sprechen wir kurz drüber und dann das persönliche Gespräch kommt, denke ich mal, immer besser rüber als eine E-Mail, die ja eventuell auch falsch aufgefasst werden kann.
Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt dazu. Und ja, du hast gesagt, ihr seid jetzt eigentlich auf einem positiven Flow gerade so ein bisschen und alles hat sich eingegroovt. Deswegen jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, dass jetzt das ganze Corona-Thema sozusagen dazwischen kommt. Hat das für euch auf die RSK-Arbeit irgendwelche besonderen Auswirkungen, außer dass natürlich jetzt erstmal keine Spiele stattfinden und dementsprechend für dich auch keine Ansetzung zu machen sind?
Ja, also es ist deutlich ruhiger geworden, was wir gerade zu tun haben. Wir stecken jetzt aktuell in der Kursvorbereitung und auch in verschiedenen Sitzungen, sei es mit der SBK, sei es mit dem Vorstand, wie wir jetzt nun weiterverfahren wollen, was das Thema Ausbildung angeht, Ausbildung neuer Endschiedsrichter, Fortbildung der bestehenden Endschiedsrichter, Ausbilderkurse, wie wir da nun verfahren, was wir mit den Landesverbänden machen. Also es ist trotzdem noch was zu tun. Gerade die Ordnungen sind auch wieder ein Thema, was noch aktuell auf unserer Agenda steht. Aber durch das Thema Ansetzung, dass die natürlich fehlen und die Sperrterminabfragen fehlen und dadurch die ganzen Dateien nicht eingetragen werden müssen, haben wir ein bisschen mehr Freiraum, um eben das Thema Ordnung und Ausbildung gerade zu bearbeiten.
Ja, Schiedsrichterkurse abzuhalten in Zeiten von Corona ist natürlich auch problematisch. Gucken wir mal, wie lange uns das Ganze noch beschäftigen wird. Und wir hoffen natürlich alle, würde ich sagen, dass dann spätestens die Saison auch wieder so starten kann, wie sie geplant wird. Aber ich glaube, da müssen wir erstmal abwarten, denn die ganze Entwicklung rund um das Coronavirus können wir nicht absehen. Da gibt's ja täglich neue News quasi.
Genau, also wir wissen selber noch nicht genau, was wir nun machen dürfen, wie es denn in den nächsten Monaten aussieht, ob wir nun feste Ausbilderkurse machen können oder ob wir N-Ausbildungskurse machen können, also sprich für Neueinsteiger, die eine Bundesliga-Lizenz bekommen wollen, ob wir überhaupt Fortbildung machen können. Derzeit prüfen wir auch dass die Möglichkeit, dass wir Online-Tests wieder machen oder Online-Fortbildung über eine Plattform wie zum Beispiel Moodle, dass wir dort eine Fortbildung anbieten, an der jeder Bundesliga-Schiedsrichter, der seine Lizenz behalten will, teilnehmen muss. Die Möglichkeiten prüfen wir aktuell und auch wie wir weiterverfahren können, wenn das alles nicht möglich ist, wird aktuell geprüft. Und ja, ich denke, da wird jetzt auch in den nächsten Wochen, wenn mehr Klarheit über das Virus herrscht, wird da eine Entscheidung getroffen werden können.
Ja, das klingt erstmal vernünftig und ich würde sagen, das ist eigentlich ein guter Punkt, um dann das Ganze hier auch zu beenden. Willst du noch irgendwelche Sachen loswerden, irgendwas an die Flowball-Community raushauen oder hast du noch irgendeinen heißen Tipp zum Abschluss?
Einen heißen Tipp zum Abschluss oder beziehungsweise irgendwelche Grüße? Also ich grüße natürlich erstmal alle, die diesen gesamten Podcast jetzt hier hören. Freue mich natürlich, dass bis hierhin so viele zugehört haben. Und ja, hoffe einfach, dass wir alle so schnell wie möglich wieder auf dem Parkett stehen können und sei es als Schiedsrichter, sei es als Spieler und hoffe, dass der ein oder andere auch gerne wieder dann mal jemand anspricht und mal nachfragt, wie das Ganze nun in der RSK läuft und auch die Schiedsrichterei einfach da mal wieder anklopft und mal nachfragt, wie das läuft. Also gerne auch als Zuschauer kann man auch gerne immer mal Feedback an die RSK schreiben. Einfach mal ein bisschen Feedback zu bestimmten Themen, sei es Rassismus jetzt gegenüber Spielern, was aufgefallen ist, was ja in den letzten Jahren doch noch immer mal ein Thema war. Also da wünsche ich mir einfach, dass viel mehr Leute das Gespräch suchen und den Schiedsrichtern auch im Spiel dann noch das Spiel einfacher machen, indem man auch mal eine falsche Entscheidung akzeptiert.
Ja, das waren doch schöne Schlussworte. Ich würde noch sagen, ich hoffe, wir haben mit unserem Gespräch hier so ein bisschen vielleicht auch wieder bei dem einen oder anderen die Lust aufs Pfeifen geweckt und den einen oder anderen dann motiviert, vielleicht doch auch nochmal den Schiedsrichterkurs zu machen, in welchem Umfang er dann auch immer dieses Jahr stattfindet. Aber ja, ich würde sagen, danke an Tim. Das war aufschlussreich und sehr informativ. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Danke, Tim.
So, das war also unser Gespräch mit Tim Galetzka. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass der eine oder andere jetzt vielleicht nochmal wieder ein bisschen Bock aufs Pfeifen bekommt. Und ja, auch wenn gerade Flowball freie Zeit ist, aber wie man sich die vertreiben kann, da kommen wir gleich zu. Zunächst noch einmal ein kleiner Social-Media-Hinweis von Martin.
Ja, und zwar auf Instagram gibt's einen wunderbaren Account von Rickard Wissmann. Das ist einer der besten Schiedsrichter, die im Floorball-Sport aktuell herumlaufen. Er pfeift öfter, also er pfeift in jedem großen Turnier, oft auch das Finale, mit, ich glaube, Thomas Andersen zusammen. Ja, und auf seinem Instagram-Account, gerade während der Offseason und so etwas, stellt er Fragen stellt er Regelfragen und er beantwortet sie auch dann immer sehr persönlich oft und ja, auch relativ zügig. Und das ist, finde ich, gerade für junge Schiedsrichter oder Leute, die sich mit den Regeln ein bisschen mehr auseinandersetzen möchten oder einfach nur ein bisschen mehr oder überhaupt ein bisschen was über die Regeln wissen wollen, eine sehr, sehr gute Freizeitbeschäftigung, gerade während der Offseason. Ja, und da kann man sich auch sehr, sehr viel drüber abgucken, wie zum Beispiel einer dieser Top-Schiedsrichter halt mit Körpersprache umgeht.
Ja, Rickard Wissmann auf Instagram, eine gute Adresse, würde ich sagen. Und ja, ich habe es gerade angedeutet, wir haben noch ein, zwei Tipps für euch, was man denn so jetzt zu Zeiten von Corona mit seiner ganzen Freizeit anstellen kann. Und da haben wir uns überlegt, wir sind ein Flowball-Podcast, lass uns doch einfach mal jeder, sowohl Martin als auch ich, unsere Top 3 Podcasts benennen. Und das werden wir gleich tun, denn ja, das ist auch eine Kategorie von uns sozusagen, die Top 3. Und dann können es unterschiedlichste Themengebiete sein. Wird sicher das ein oder andere Mal wieder auftauchen. Und heute sind es eben, ja, unsere drei Top 3 Podcasts. Ja, eine Sache vielleicht erstmal noch vorneweg. Es gibt natürlich auch noch das Flow by Mac oder den Flow by Mac Podcast. Übrigens auch sehr empfehlenswert. Kam gerade heute am Tag der Aufnahme eine schöne Folge, ja, online, wo mit Philipp Jesse gesprochen wurde. Das ist der Abteilungsleiter der DJK Holzbüttgen. An dieser Stelle Grüße gehen raus an Jan Kratufil und Johann Nilsson. Der Flow by Mac Podcast ist so ein bisschen hier bei uns jetzt außerhalb der Konkurrenz. Wir beschäftigen uns nicht mit dem, wir haben den rausgelassen bei unseren Top 3 und nehmen da, ja, andere mit rein, aber den solltet ihr als ersten Tipp auf jeden Fall euch auch mal anhören. Möchtest du anfangen mit deiner Top 3 oder soll ich?
Ja, ich würde sagen, ich fange mit meinem dritten Platz an. Kannst du ja dann gleich deinen dritten Platz nennen, wenn du möchtest, oder ich mache weiter.
Ja, nee, erst die dritten Plätze auf jeden Fall.
Genau. Ja, auf Platz 3 ist bei mir wahrscheinlich bei vielen doch schon ein etwas bekannterer Podcast. Ja, Gemischtes Hack. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Kennst du den?
Ich habe ja durchaus einige Folgen davon gehört. Allerdings verfolge ich die nicht regelmäßig.
Genau, also ich folge die jetzt wieder etwas regelmäßiger. Ja, das ist einmal Felix Lobrecht, ja, ein Stand-up-Comedian, ein etwas bekannterer mit der Berliner Schnauze. Ja, gepaart mit Tommy Schmidt. Ja, und die hauen aktuell auch ordentlich Podcast raus. Ich finde es ja doch schon definitiv interessant anzuhören. Und ja, also ich kann es nur empfehlen.
Haben viele Leute bestimmt auch höher, nicht nur auf dem dritten Platz, aber ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, würde ich sagen. Dann komme ich zu meinem dritten Platz und ja, persönlich muss ich sagen, dass ich da relativ viele Sport-Podcasts höre auf, ja, aus verschiedenen Bereichen und das werdet ihr gleich auch merken. Auf meinem Platz 3 ist der Podcast Click Rush oder Click and Rush and Fums. Das sind ja, Yogi Hebel und Uli Hebel. Mag der eine oder andere vielleicht schon mal gehört haben, sind Fußballkommentatoren. Ja, Sky, The Zone sind die großen Sender, wo sie kommentieren und vor allem kommentieren sie eben die Premier League und dementsprechend geht es dann auch um den englischen Fußball, um die Premier League und das sind eben auch einfach zwei Menschen, die ja eine gute Sicht auf die Welt haben und einen ja sehr interessanten Podcast zutage fördern und der auch jetzt weiterhin kommt, auch wenn Corona ist und nicht gespielt wird. Ist empfehlenswert, auch wenn man mal irgendwie so ein bisschen hören will, was die Herrschaften so denken über alle möglichen Themen. Aber ja, Click Rush Fums ist auf jeden Fall mein Platz 3.
Ja, dann kommen wir auch schon zu Platz 2.
Ja, soll ich jetzt starten? Oder möchtest du? Ja komm, jetzt, dann fange ich jetzt an und dann machst du gleich wieder bei Platz 1 deinen ersten. Also bei mir auf Platz 2, ich habe schon gesagt, Sportpodcast auf jeden Fall. Und zwar diesmal ist es nicht Fußball, sondern mehr als ein Fußballpodcast in den Top 3 wäre auch übrigens nicht in Ordnung. Diesmal ist es American Football und da ist es bei mir der Podcast, da gibt es ja auch durchaus einige. Downset Talk von Christoph Krüger und Adrian Franke, die ja sich über American Football bis zum Umfallen unterhalten. Mir persönlich gefallen lange Podcasts dann auch gar nicht mal so schlecht. Also das ist auf jeden Fall eine Vorwarnung, die man hier aussprechen muss. Die knacken eigentlich mittlerweile jede Folge die 2-Stunden-Marke und ja, das ist so ein bisschen gefährlich sozusagen. Wenn es das dem einen oder anderen nicht gefällt, dann ist hier auf jeden Fall abzuraten, aber ich persönlich mag es und ja, sie gehen halt quasi bei allen Themen, die die NFL, American Football betreffen, da sehr in die Tiefe und ja, ich höre den ganz gerne mal nebenbei und das ist auf jeden Fall mein Platz 2.
Also ich habe tatsächlich im ersten Moment gedacht, dass du Football Bromance jetzt sagst mit Coach Esome und Björn Werner. Habe ich nämlich auch nur ein bisschen reingehört, weil die haben, also in der Folge, in der es ging, ging es um Draft und Draft ist mir dann doch zu kompliziert gewesen, dass ich da jetzt direkt da einsteigen wollte, aber
da muss ich sagen, den habe ich zum Beispiel noch gar nicht gehört.
Ja, also ich hab auch nur erst 5 oder 10 Minuten oder so, glaube ich, angehört. Wirkte auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ja, mein Platz 2, Fake Doctors, Real Friends von Zach Braff und Donald Faison. Das ist ein Podcast, der erst vor ein paar Tagen neu dazugekommen ist. Es gibt 2 Folgen bisher. Aber der hat mir halt wirklich so gut gefallen, dass ich den direkt dann auf Platz 2 genommen habe. Ja, Zach Braff und Donald Faison, falls euch die Namen bekannt vorkommen, die spielen in der Serie Scrubs die Hauptrollen, also JD und Turk. Und die beiden behandeln quasi, gucken sich ihre alten Folgen an, haben jetzt über die Pilotfolge und Folge 101 gesprochen. Und ja, berichten darüber, wie sie gefilmt haben, wie das Ganze entstanden ist, wie das für sie war und ja, alles drum und dran. Und das finde ich irgendwie super interessant, da auch so einen Einblick dahinter zu bekommen. Und ja, Scrubs gehört einfach auch zu einer meiner Lieblingsserien und das so ein bisschen auch ein kleines Fangirl, sag ich mal, was da dann aus mir rausbricht und dann da halt direkt von stark begeistert ist.
Ja, was man wahrscheinlich dazu sagen muss, nehme ich an, Sprache Englisch.
Ja, Sprache ist auf Englisch, amerikanisches Englisch. Hilft vielleicht auch, um Englisch besser zu verstehen, weiß ich nicht. Aber ja, wer das verstehen kann, dem kann ich es empfehlen.
Ja, sollte, denke ich, bei den meisten Leuten keine große Hürde darstellen, auch mal einen Podcast auf Englisch sich anzuhören, ist prinzipiell keine schlechte Sache, kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten. Dann mach doch nochmal weiter mit deinem Platz 1.
Genau, auf Platz 1. Ja, Fest und Flauschig. Kennen wahrscheinlich auch einige Zuhörer und auch vielleicht die du, Yannick. Ist von Jan Böhmermann und Olli Schulz, also quasi der, also so ein bisschen dem Neo-Magazin entsprungen. Ja, die hauen aktuell, ich glaube, täglich mittlerweile eine Folge raus und auch gar nicht mal so kurz immer. Und ich find's jedes Mal wieder interessant, was sie denn zu sagen haben und hör mir das auch immer wieder gerne an und ich kann es wirklich nur empfehlen. Haben auch ab und zu mal Gäste da und ja, jedes Mal, sie haben ja ihren kleinen Einspieler und jedes Mal gibt's da so kleine Tweaks bei, was halt auch jedes Mal so am Anfang so eine kleine Freude bereitet, finde ich.
Okay, dann ja, bei mir auf Platz 1, das ist auch ein ziemlich deutlicher Platz 1 bei mir, muss ich sagen. Also da kommt keiner vorbei und wird auch, glaube ich, keiner so schnell vorbeikommen. Der Podcast heißt Ohne Netz und sandigen Boden, ist ein Beach, in Klammern, und dann halt vor allem Volleyball-Podcast, gemacht von Alexander Walkenhorst, professioneller Beachvolleyballer, der auch international sehr viel spielt. Dann Daniel Wernitz, taucht zuletzt eher selten auf, spielt nationale Tour, auch Beachvolleyballer. Und Dirk Funk, der dann sozusagen, ja, so ein bisschen durch die Show leitet, spielt hobbymäßig Volleyball, hat auch noch einen anderen Basketball-Podcast, ins Gesicht von Staudemeyer heißt der. Und ja, hat damit die ganze podcast-technische Erfahrung sozusagen in das Ganze reingebracht. Gibt es jetzt seit etwas mehr als einem Jahr. Und ja, wer diesen Podcast kennt oder auch da rein hört jetzt, der wird merken, dass wir durchaus die ein oder andere Idee oder von denen übernommen haben oder uns von denen abgeguckt haben. Beispielsweise Hashtag Growing the Game ist auf jeden Fall eine Sache, die da zu verorten ist und da ihren Ursprung hat. Und ja, da muss man einfach auch mal ganz klar sagen, das sind 3 Leute, die ganz klar für ihren Sport brennen und so tun wir es eben auch. Und deswegen ist das aus der Perspektive auch schon mal super interessant anzuhören. Dazu Alex Walkenhorst, wer ihn nicht kennt, eine Person, die durchaus auch mal Meinungen vertritt, die irgendwie ein bisschen polarisieren und da so eher so ein Querdenker ist und ja, auch gerne mal ein bisschen gegen den Verband feuert. Deswegen, ja, werden die ganzen Episoden auch nicht langweilig. Mittlerweile kommt jede Woche eine und nicht nur das, sie bringen außerdem YouTube-Videos raus, die auch durchaus relativ hohe Unterhaltung haben. Zumindest die ganzen Vlogs von den Turnieren sind empfehlenswert. Und ja, seit neuestem streamen sie auch auf Twitch und machen da alles Mögliche. Also was die alles auf die Beine gestellt haben, aus Liebe für ihren Sport, weil sie den Sport voranbringen wollen, das ist eine großartige Geschichte und deswegen, ja, ich feiere die hart und deswegen mein verdienter Platz 1.
Ja, und da kann man auch vielleicht einfach zu sagen, ihr sagt, Volleyball sei ihm zu langweilig. Ja, guckt euch doch mal Highlight-Videos an oder hört euch das an. Also
checkt mal Beachvolleyball ab insgesamt und vor allem, wenn da irgendwer mal eine Empfehlung braucht. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, hier die ganzen Vlogs, ohne Netz und sandigen Boden, beziehungsweise Volleypod heißen sie auf Instagram, also Volley-Pod, weil der andere Name zu lang wäre, aber ja, checkt die mal aus, ihr werdet sie finden. Und das ist einfach großartig, was die da auf die Beine gestellt haben.
Ja, dann war es das ja auch eigentlich schon mit der Folge, oder?
Dann war es das auch mit der Folge, denn wir haben unsere Kategorien beschlossen. Unsere Top 3 Podcasts haben wir euch genannt. Da sind wir natürlich daran interessiert, was sind denn eure 3 Top-Podcasts? Schreibt uns das gerne auf Instagram oder auch bei Discord. Auf unserem Discord-Server könnt ihr uns das auch gerne mitteilen.
Schreibt uns auch gerne Feedback. Wir können ja uns immer weiter verbessern.
Selbstverständlich auch das nehmen wir gerne entgegen. Und ja, dann würde ich sagen, danke, dass ihr zugehört habt. Und bleibt gesund, steht die Krise gut durch. Und ja, dann sehen wir mal, dass wir für euch demnächst auch schon die nächste Episode bringen können. Wer dann zu Gast ist, wissen wir noch nicht, aber ja, wir sind weiter bemüht, interessante Gäste und Themen für euch bereitzuhalten, und ich glaube, das werden wir auch hinkriegen. Oder was meinst du?
Das ist definitiv unser Plan. Daran werden wir auch arbeiten, dass wir das hinkriegen. Ja, daher sind wir optimistisch, dass euch nicht zu langweilig werden sollte.
Ja, das waren doch schöne Schlussworte. Also bleibt gesund, macht's gut, wir sind raus. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.